Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir preisen dich, du auferstandener, lebendiger Herr und König. Und wir bitten dich, tritt auch jetzt hier in unsere Mitte an diesem zweiten Ostertag und stärke das neue Leben, das du längst in uns begonnen hast. Dass wir dir folgen, dass wir dir dienen mit allem, was wir sind und haben, dass unser Glaube und unsere Liebe und unsere Hoffnung an Kraft gewinnen zur Ehre Gottes, unseres Vaters. Amen. Liebe Geschwister, man kann mit Ostern auch ganz anders umgehen, als wir es gestern taten und heute tun. Man kann auf verschiedene Art und Weise versuchen, mit diesem Jesus fertig zu werden und auch mit denen, die ihm in seinem Auferstehungsleben nachfolgen und ihn verkündigen. Möglichkeit eins, das zu tun. Sämtliche vorhandene Mittel einsetzen, um Ostern gar nicht erst kommen zu lassen. Alle Kräfte mobilisieren, damit Jesus, der ja erfolgreich zur Strecke gebracht wurde, nun auch wirklich im Grab bleibt. So geschehen einst am Karsamstag. Der Evangelist Matthäus berichtet uns davon und schreibt: Die hohen Priester und die Pharisäer versammelten sich bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Nach 3 Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache. Geht hin und bewacht das Grab so gut ihr könnt. Und sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Möglichkeit eins, mit Ostern fertig zu werden. Dass dieser Versuch nicht sehr erfolgreich war, ja, angesichts der Möglichkeiten Gottes am Ende nahezu lächerlich wirkte, haben wir gestern gehört. Aber Ostergegner geben nicht so schnell auf. Sie greifen zu Möglichkeit 2. Während die beiden Marias fröhlich ins Auferstehungsleben rennen, so berichtet Matthäus weiter, siehe, da kamen einige von der Grabwache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt, weil ihr geschlafen habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und dies Gerücht hat sich bei Juden verbreitet, bis auf den heutigen Tag. Möglichkeit 2, Ostern durch Gegenpropaganda totreden. Das Grab war voll. Alles nur Einbildung, alles nur Trickserei. Er hat sich vielleicht aus dem Staub gemacht. Er ist nach Indien entflohen. Du kannst Ostern gerne psychologisch deuten. Gute Ideen mögen von Jesus bleiben, aber er war und ist tot. Ist schon eine wirksamere Möglichkeit als die erste. In den ersten Jahrhunderten nach Christus sehr verbreitet. Es gab sogar Leute, die richtiggehend Propaganda gemacht haben. in diesem Sinne. Und auch heute noch ist es beliebt, mittlerweile sogar unter christlichen Theologen. Auferstehung wird geleugnet, Auferstehung wird nur noch im übertragenen Sinn verstanden. Und glaubt mir, auch dadurch schrumpft Kirche. Aber Ostern ist so immer noch nicht am Ende. Und für die, die trotzdem weiter an der Wahrheit der Auferstehung festhalten und die unbeeindruckt weiter auf dem neuen Weg nach Galiläa unterwegs sind, bleibt ja für die Gegner von Ostern noch Möglichkeit 3. Wer nicht hören will, muss fühlen. Wer nicht einsieht, was nicht sein kann, muss mit Konsequenzen rechnen. Wer nicht nachgibt, wird verfolgt. Wer diesem ganzen Spuk nicht abschwört, sondern weiter an ihm festhält und die Osterbotschaft verbreitet, wird inhaftiert, gefoltert und zur Not eben auch getötet. Christenverfolgung gibt es auch heute noch in vielen Ländern der Erde. Christenverfolgung ist immer noch aktuell. Es gab sie aber auch damals schon. Und einer der größten Christenverfolger im ersten Jahrhundert war Saulus. Auf den Geschmack gekommen war er bei der Steinigung des Stephanus. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte Ende Kapitel 7 und Anfang Kapitel 8, da stießen sie den Stephanus zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Das war doch eine gute Strategie. Die musste man nur intensiver verfolgen. Und das tat dieser gelehrte und fanatisch für seinen Glauben eintretende Mann. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 9, 1 und 2, Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Gegen Möglichkeit 3 sind wir im Grunde machtlos. Kluge, bibelgelehrte, redegewandte Verteidiger des christlichen Osterglaubens können Möglichkeit 2, also die Gegenpropaganda, sicher weitgehend noch mit Argumenten beikommen. Gegen körperliche Gewalt aber kommt man schlecht an. Man kann sich verstecken. Man kann taktieren. Man kann auch am Ende seinen Glauben aufgeben, um zu überleben. Gut, dass wir noch nicht dazu gezwungen werden. Gut, dass wir noch frei als Christen glauben, bekennen, handeln, lieben, predigen, hoffen können. Aber für den Fall, dass es doch einmal anders kommen sollte, ist es gut zu wissen, dass einer auch die Macht und die Kraft hat, sogar Möglichkeit 3 scheitern zu lassen. Er zeigt es in dem Augenblick, als Saulus vor Damaskus sein ganz persönliches Ostererlebnis hat. Besonders eine unzeitige Geburt, anders als die Frauen und die anderen Jünger es hatten, aber ebenso umwälzend und lebensverändernd. Lukas schreibt, als Saulus aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Es wird gleißend hell. So wie im Grabgarten, als der Engel erschien. So wie auf dem Berg der Verklärung. Und Saulus fiel auf die Erde. So wie die Bewaffneten am grünen Donnerstag und am ersten Ostertag oder Johannes auf Patmos. Urplötzlich ist Saulus am Ende seiner Möglichkeiten. Augenblicklich ist er machtlos und liegt im Staub. Und er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer Christen nachstellt, wer Christen schlecht redet, wer sie bekämpft, der bekämpft in Wahrheit nicht die Christen, sondern ihren König und Herrn selbst. Und wer sich dem entgegenstellt, der sagt letztlich Gott selbst den Kampf an. Denn es gilt, was Jesus seinen Jüngern sagt: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Saulus hört's und er sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin. Dieselben zwei Worte wieder hier, auch an dieser Stelle. Ich bin, Gethsemane-Worte. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt verstummt Saulus. Ab jetzt hat nur noch einer das Sagen. Und der ist, können wir das fassen? Der ist nicht nachtragend, sondern gnädig mit diesem Verfolger seiner Gemeinde. Der ist barmherzig mit diesem Fanatiker. So wie er auch seinen anderen Jüngern gnädig war. Er nannte sie gegenüber den beiden Marias im Garten meine Brüder. Obwohl sie ihn doch alle verlassen hatten, durch die Bank. Er begegnet selbst dem Petrus barmherzig, obgleich der ihn doch dreimal verleugnet hatte. Und Jesus, der auferstandene, lebendige Himmelskönig, der den Frauen und seinen Jüngern ihren Marschbefehl gab, ihnen sagte, was sie zu tun hatte, der übernimmt jetzt liebevoll, aber mit Nachdruck auch im Leben des Saulus die Regie und sagt zu ihm: Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Gottes Osteraufträge sind immer klar. Und sie dulden keinen Aufschub, auch wenn man Sinn und Ziel nicht unbedingt unmittelbar erkennen mag. Und Gottes Osteraufträge sind immer persönlich. Anderen erschließen sie sich vielleicht nicht unbedingt. So wie den Gefährten des Paulus. Lukas schreibt: Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus geht in jedem Fall los, nun ganz anders als zuvor, nach diesem Ostererlebnis der besonderen Art. Er muss sich dabei von anderen und so letztlich von Jesus selbst an die Hand nehmen lassen. Ihm fehlt zunächst sogar komplett der Durchblick. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Ostererlebnisse können einen eben auch innehalten lassen, um zu überdenken und zu verstehen. Aber sie verändern in jedem Fall, wie wir an der weiteren Geschichte des Saulus sehen. Jesu Gnade an ihm ist nicht vergeblich gewesen. Ja, liebe Geschwister, man kann mit Ostern auch ganz anders umgehen, als wir es gestern taten und heute tun. Und doch werden alle entgegengesetzten Möglichkeiten am Ende nichts ausrichten gegen den König, der lebendig ist und der sein Reich weiter baut. Danken wir am zweiten und letzten Tag dieses Osterfestes, in dieser Osterwoche, danken wir unserem Vater im Himmel, dass er dafür Sorge getragen hat, dass Jesus als der Auferstandene längst in dein und mein Leben gekommen ist. Danken wir dem Heiligen Geist, dass er uns Augen und Ohren geöffnet hat für das Wunder von Ostern. Und leben wir weiter getrost und bewusst jeden Tag das Osterleben, das Auferstehungsleben, zu dem Jesus uns befreit hat, wie den Paulus einst. Vielleicht stellen wir unser Osterleben dabei ja unter jene alten Zielsätze der evangelischen Jugend. Die hat mir unsere Schwester Elsche Peine aus Kiel am Sonnabend zugeschickt. An die hat sie sich erinnert, dass sie als junges Mädchen, als sie Pfadfinderin wurde in den 50er Jahren, dass sie gesprochen hat, diese Sätze, dass sie ihr Leben darunter gestellt hat. Sie hat mir das geschickt und ich habe es euch am Ausgang ausgelegt. Ihr könnt es nachher mitnehmen, gemeinsam mit der schönen Osterkarte, die es etwas knapper anders zusammenfasst. Beides sind Angebote und Hilfen, unser Auferstehungsleben bewusst zu führen auf den Wegen, auf die Jesus uns ruft. Das ist besser als alles andere. Die Zielsätze lauten: Der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister. Der Herr ist unser König. Der hilft uns. Mein ganzes Leben steht im Licht der frohen Botschaft von dem Herrn und König Jesus Christus. Er ist auch für mich gekommen, gestorben und auferstanden. Er schenkt aus freier Gnade mir ein neues Leben, das über Tod und Sünde siegt. Er schafft das neue letzte Reich und ruft auch mich zu seinem Volk. Diesem König will ich dienen. Sein Reich sei meines Lebens Ziel. Sein Geist die Kraft, in der ich wandle. Die Bibel, das Gebet, der Gottesdienst und die Gemeinde sollen mir zur Heimat werden, in der mein Herr mich täglich dazu stärkt, aus Dank und Liebe ihm zu dienen. In Familie und Beruf, an meinem Platz, in meinem Land und meiner Kirche, in allen Nöten, die uns treffen. Dankbar will ich dazu helfen, dass mit mir viele Menschen für Christus und sein Reich gewonnen werden. Der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Auch zu einem solchen Auferstehungsleben, das sagt, nach jeder Nacht aufgewacht, Mut entfacht, trotzdem gelacht und los. Amen.